Die Börsenwelt verändert sich. Hochleistungsrechner statt wild durcheinander schreiende Händler. Anlagealgorithmen mit künstlicher Intelligenz hinterlegt und immer neue Finanzinstrumente. Wir beleuchten für Sie die Themen, die wirklich zählen. Als unabhängiger Vermögensverwalter mit über 30 Jahren Erfahrung begleiten wir Sie mit fundiertem Wissen durch die Welt der Finanzen. Los geht's!
Hallo und herzlich willkommen zurück beim Plutos Finanz Podcast. Mein Name ist Marius Becker und ich freue mich heute, den Leiter unserer Kapitalmarktstrategie, Herr Askan Iredi, hier zu Gast zu haben. Hallo Iredi.
Ja, hallo und vielen Dank für die Einladung.
Wir haben heute ein spannendes Thema mitgebracht, und zwar IPO oder Spin-Off. Ein normaler Börsengang, ein IPO und ein Spin-Off sind zwei grundlegend verschiedene Wege, ein Unternehmen oder Unternehmensanteile an die Börse zu bringen. Mit unterschiedlichen Zielen, Mechanismen und Konsequenzen für Investoren und das Mutterunternehmen. Erklären Sie doch gerne mal den Mechanismus von IPO versus Spin-Off.
Ja, ich glaube, das Ergebnis sollte man vielleicht zuerst betrachten, ist in jedem Fall ein börsennotiertes Unternehmen. Aber der Weg dahin ist halt höchst unterschiedlich. Beim klassischen IPO, dem Initial Public Offering, werden neue oder bestehende Aktien öffentlich zur Zeichnung angeboten, sodass dem Unternehmen oder dem Verkäufer frische Liquidität zufließt. Beim Spin-Off hingegen werden Aktien des abzuspaltenden Unternehmens nicht am Kapitalmarkt vermarktet, sondern anteilig und automatisch an die bestehenden Aktionäre der Muttergesellschaft ausgegeben. Also die Altaktionäre der Muttergesellschaft geben Anteile ihres Konzerns ab, woraus ein neues Unternehmen denn dann im Ergebnis an der Börse notiert wird. Eine Beteiligung am Kapitalmarktumfeld ist nicht nötig. Dieser Weg, den werden wir auch gleich noch beschreiben. Ein weiterer Unterschied liegt im gesellschaftlichen Verfahren. Beim Spin-Off ist in Deutschland und Österreich, aber auch in anderen Ländern, eine Zustimmung der Hauptversammlung, also dem Rechtsträger, erforderlich, was beim klassischen Börsengang einer Konzerneinheit nicht zwingend der Fall ist. Aber was eben auch noch unterschiedlich ist, beim Spin-Off kann das Unternehmen dieses ganze Thema alleine abwickeln, aber ein klassischer Börsengang hat immer auch eine Konsortialbank, also eine Bank oder ein Konsortium, was den Börsengang begleitet. Warum? Denn der Spin-Off-Preis, also das neue Unternehmen, hat einen Wert an der Börse. Dieser Wert bildet sich an der Börse von alleine, sprich der Markt muss dafür sorgen, die Bewertung für diesen Spin-Off selber zu finden. Hingegen bei einem Börsengang, einem IPO, da ist es so, dass erstmal die Bank, die begleitende Bank oder das Konsortium den Preis festlegt und damit eigentlich im Vorfeld schon klar ist, ob dieses Ding, das Unternehmen, hoch oder niedrig bewertet ist.
Jetzt aus Sicht des Käufers, gibt es empirische Befunde, was für den Käufer der Aktie besser ist?
Ja, das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Frage, denn am Ende geht es natürlich darum, womit kann man als Investor mehr Geld verdienen. Und da ist die Forschungslage wirklich bemerkenswert eindeutig. Spin-offs schneiden über die ersten 12 bis 36 Monate nach der Abspaltung deutlich besser ab als IPOs und häufig auch besser ab als der Gesamtmarkt. Dafür gibt es empirisch sehr viel Material, wissenschaftliche Studien, die das über viele Jahre beweisen können. Bekannte Investoren wie Joel Greenblatt, Peter Lynch oder Seth Klarman zählen Spin-Offs ausdrücklich zu ihren bevorzugten Anlagestrategien.
Gibt es Faktoren, die dieses Phänomen erklären? Also warum diese Überrendite?
Die Überrendite ist eigentlich erstmal deswegen schwer zu erklären, weil ein IPO, also ein echter Börsengang, ja eine neutrale Angelegenheit ist, während ein Spin-Off ja häufig eine Historie hat, die vielleicht etwas damit zu tun hat, dass der abgebende Konzern seines Konzernteils mit der Performance dieses Konzernteils häufig nicht zufrieden ist oder dieser Konzernteil sehr zyklisch ist und im Ergebnis beispielsweise dauerhaft die Bilanz verhagelt, um es mal salopp zu formulieren. Das heißt, Spin-offs haben meistens einen Grund, warum sie abgespalten werden von der Konzernmutter, aber trotzdem empirisch lässt sich nachweisen, dass sie eine Überrendite produzieren. Und dazu gibt es auch Untersuchungen, die zeigen, dass nach einer gewissen Übergangsphase von 6 bis 12 Monaten dann der Sweet Spot dieser Spin-Offs startet und der eben, natürlich nicht bei jedem Unternehmen, aber bei vielen Unternehmen dazu führen, dass sie denn dann besser sind als der Markt. Die niedrige Bewertung bei der Ausgabe ist entscheidend. Die Konzernmanager können den Preis kaum hochschrauben, da ein Verkauf an strategische Käufer vorab oft gescheitert ist. Das ausgegliederte Geschäft wird dadurch günstig bewertet. Das ist die erste Voraussetzung. Zweitens, ja, kein Erfolgsausweis. Spin-offs haben anfangs keine etablierten Quartalsbilanzen. was institutionelle Investoren zunächst zum Verkauf zwingt, weil es eben etwas unsicher ist, dass der Preis sich ausschließlich über die Börse findet, aber so auch gleichzeitig günstige Einstiegskurse produziert werden. Fokus: Je kleiner und fokussierter das abgespaltene Unternehmen ist, desto höher die Chance auf langfristige Wertsteigerung. Deswegen sind am Ende tatsächlich Spin-offs empirisch nachweisbar erfolgreicher als normale IPOs.
Das hört sich ja jetzt sehr positiv an. Wechseln wir mal die Perspektive. Gibt es auch schlechte Nachrichten für Käufer von Spin-offs?
Ja, es gibt auch schlechte Nachrichten. Die Forschung zeigt beispielsweise auch ein typisches Kursmuster der negativen Art. In den ersten 3 Monaten nach der Abspaltung performen Spin-offs oft unterdurchschnittlich, bevor die Überrendite einsetzt. Zudem wichtig ist, dass nicht jeder Spin-off erfolgreich ist. Gezielte Selektion und Analyse bleiben natürlich weiterhin entscheidend. Dennoch, man kann sagen, dass Spin-offs am Ende der fairere Weg sind, um Unternehmen an die Börse zu bringen, weil eben hier echte Marktnachfrage den Preis reguliert, was bei den IPOs nicht der Fall ist, wo eben auch noch viele mitverdienen. Gerade die Banken, die sich auf das M&A-Geschäft konzentriert haben die letzten Jahre, da wissen wir ja, werden sehr hohe Margen verdient. Die müssen natürlich ihren Preis beim IPO mit einrechnen und das trägt am Ende der Käufer mit. Eine europäische Studie aus dem Jahre 2022 mit 16 Ländern zeigt für klassische IPOs immerhin, dass der Börsengang langfristig Profitabilität, Umsatz pro Mitarbeiter und internationale Expansion positiv beeinflussen, entgegen früherer negative Befunde. Also auch für IPOs kann man sagen, dass sie natürlich dauerhaft für die Börse, für die Wirtschaft als auch für das Unternehmen sehr wichtig sind.
Also um ein Fazit zu setzen, aus Anlegersicht ist der Spin-off strukturell attraktiver, Einstieg erfolgt oft zu günstigen Preisen und die empirische Überrendite in den ersten 1 bis 3 Jahren ist gut belegt. IPOs hingegen sind häufig teurer bewertet und profitieren eher von der Markteuphorie, was die langfristige Performance belastet. Die Wahl des Instruments durch das Management signalisiert dabei selbst etwas. Kommt ein Unternehmensanteil als Spin-off, fehlt oft ein ausreichend hohes Marktangebot für einen klassischen IPO, aber das muss keine schlechte Nachricht für den Käufer sein. Hey Redi, ich sage vielen Dank für Ihre Zeit, für Ihre Expertise. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wenn Sie weitere Fragen zum Thema Spin-off versus IPO haben, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Und ich würde sagen, wir hören uns hier wieder nächste Woche.
Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.
Danke für Ihre Zeit und Anhören unseres Plutos Finanzpodcasts. Ein Podcast, der Ihnen sowohl allgemeine Informationen zum aktuellen Marktumfeld sowie auch Wissen zu speziellen Themen wie Rohstoffe, Fonds oder auch Aktien einfach und effizient vermitteln soll. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann hinterlassen Sie gerne eine Bewertung auf Apple Podcasts und folgen Sie dem Podcast auf Spotify. Teilen Sie ihn auch gerne auf Facebook, Twitter und LinkedIn und besuchen Sie uns auf plutos.de. Viel Spaß weiterhin und bis zum nächsten Mal, Ihr Plutos-Team.
Disclaimer: Dieser Podcast dient unter anderem als Werbemitteilung. Er richtet sich ausschließlich an deutschsprachige Anlegerinnen und Anleger mit Wohnsitz bzw. Sitz in Deutschland. Die in dieser Folge enthaltenen Informationen und Meinungen geben die aktuellen Einschätzungen der Plutos Vermögensverwaltung AG und unseren Gesprächspartnern wieder und können sich jederzeit ändern. Auch Angaben zu Zukunftserwartungen können erheblich von den tatsächlichen Entwicklungen und Ergebnissen abweichen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit übernehmen wir keine Gewähr. Der Wert jedes Investments kann sinken oder steigen und Sie erhalten möglicherweise nicht den investierten Geldbetrag zurück. Mit diesem Podcast wird kein Angebot zum Verkauf, Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren oder sonstigen Titeln unterbreitet. Die enthaltenen Informationen und Einschätzungen stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Sie ersetzen unter anderem keine individuelle Anlageberatung. Angaben zu historischen Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Diese Veröffentlichung unterliegt Urheber-, Marken- und gewerblichen Schutzrechten. Eine Vervielfältigung, Verbreitung, Bereithaltung zum Abruf oder Online-Zugänglichmachung der Veröffentlichung, ganz oder teilweise, in veränderter oder unveränderter Form, ist nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung der Plutos Vermögensverwaltung AG zulässig.